Hallo und willkommen zur 19. Folge von Vienna Jewcast, diesmal mit Ari und Anja. Wir freuen uns, diesmal ein spannendes Interview mit Maschi Mermelstein zu teilen. Maschi hat ein tolles Kochkursangebot in Wien, momentan sind diese online. Hoffentlich bekommt ihr nicht so viel Hunger, wenn ihr diese Folge hört. Ich weiß, für mich während des Interviews wollte ich sofort einige von ihren leckeren Rezepten ausprobieren.
Hallo Maschi, wir sind so froh, dass du heute in unserem virtuellen Studio bist. Danke.
Ja, danke Maschi, dass du dabei bist.
Ich freue mich sehr, dass ihr euch bei mir gemeldet habt. Es ist sehr nett. Ich danke für eure Einladung. Und ich bin ganz neugierig auf unsere Diskussion.
Da sind wir wirklich auch, und ich glaube auch unsere Hörer und Hörerinnen. Du bist ja mit deinen Maschis Delischkes Kochkursen, die auch diesen sehr interessanten Namen haben, bist du in der Wiener kulinarischen Szene unterwegs. Wie bist du eigentlich ursprünglich auf die Idee gekommen, diese Kurse zu machen und sie eben in Wien zu starten?
Ich habe immer schon sehr gerne gekocht und habe eine Zeit lang bei der israelitischen Kultusgemeinde gearbeitet. Und während des Tags der offenen Tür stand ich einmal vor einem Poster. Was ist koscher, heißt dieses Poster. Und es war meine Aufgabe, verschiedenste Gesetze der jüdischen Religion, was das Essen betrifft, die Nahrungsaufnahme und die ganzen koscheren Lebensmittelgesetze den Besuchern zu erklären. Und es sind so viele interessante Fragen aufgekommen und ich fand das so ein riesiges Challenge, dass ich mich danach, wir haben einen koscheren Haushalt, aber ich interessiere mich für allerlei Rezepte und von Rezepten aus der ganzen Welt. Und wie ich dann die IKG verlassen habe, habe ich mir gedacht, ja, du kochst doch sehr gerne und das Koschere interessiert dich und ich spreche sehr viel, ich komme sehr viel mit Leuten in Kontakt, sehr gerne, ich habe sehr gerne sozialen Kontakt. Und es war für mich eigentlich irgendwie eine Transition, das alles, was ich schon gemacht habe, hineinzuverarbeiten in das Übermitteln von jüdischer Kultur, jüdischen Speisegesetzen und natürlich auch den jüdischen Speisen selbst. Eine Zeit lang habe ich das auf eigene Faust gemacht. Ich wurde durch jemanden kontaktiert, die mich parallel in ihren Kochkursen einschalten wollte. Und dann hat mich auch die Volkshochschule kontaktiert, das Zentrum am Praterstern. Und ich habe dort 4 Jahre lang Kochkurse gegeben. Nicht ganz 4, aber ja, 4 Jahre lang.
Super.
Und es ist so interessant, weil man verschiedenste Leute kennenlernt, aus verschiedensten Kulturkreisen, sei es jetzt Personen, die die jüdische Religion mehr kennenlernen wollen, sei es jetzt Leute, die schon einmal in Israel auf Urlaub waren und es hat ihnen so gut geschmeckt und sie wollen unbedingt nachkochen oder Personen, die sich doch ein wenig für den jüdischen Kulturkreis interessieren, für die jüdische Religion interessieren und einen Anstoß gebraucht haben, um ein bisschen mehr hineinzukommen. Von verschiedensten Seiten her haben sich die Leute für diese Kochkurse gemeldet und es war für mich immer ein aufbauendes Erlebnis. Ich habe nicht einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, obwohl fast alle Besucher bei mir im privaten Haushalt nicht jüdischen Ursprungs sind. Also Atheisten, Katholiken, was auch immer, nie Probleme gehabt, wirklich. Das fand ich so interessant und zufriedenstellend, dass ich wirklich also diese positive Erfahrung in mir aufnehmen durfte. Weil im Moment habe ich jetzt diese Kochkurse nicht wegen der aktuellen Situation, eben wegen der Corona-Auflagen, sagen wir mal so.
Das wollten wir auch eben fragen, wie das momentan funktioniert, ob es irgendwie online auch Angebote gibt oder wie machst du das jetzt?
Online-Kurse sind im Angebot, aber nicht spezifisch. Ich habe jetzt keine Daten fixiert. Es steht auf meiner Homepage, maschisdelischkes.com, stehen verschiedene Kurse Das ist eine Auswahl der Kurse, die ich in den letzten Jahren gegeben habe. Und wenn man Lust hat, kann man mit seiner ganzen Familie oder mit Freunden einen Kurs bei mir buchen. Es kommt immer wieder jemand, der sich interessiert. Es sind Kurse regelmäßig aus meiner Küche. Und die Leute lieben das, weil wir auch inzwischen immer wieder tratschen. Es gibt ja so viele Themen, die man anschneiden kann während eines Kochkurses.
Wie hast du das dann so adaptiert zu diesem Online-Format, Kochenkursen? Online.
Es ist so, dass während der Kochkurse in Wien, letztes Jahr, vor Pesach schon, habe ich probiert, von Wien aus, wie das funktioniert, wenn die Leute zu einem nicht kommen können. Und ich habe Challe-Backkurs gemacht und zwei weitere, also der war global, dann habe ich zwei Privat-Challe-Backkurse gemacht. Und das ist interessant, wenn man dann wieder Fernsehkoch den Teig schon fertig haben muss, weil der Kernteig mehr als eine Stunde braucht und so lange können wir nicht auf Zoom sein. Und dann hier einen Teil und dort einen Teil und dann gemischt und dann vor der Kamera wieder präsentiert und dann eine fertig gebackene Challah und die verschiedenen Formen präsentiert im Nachhinein. Und das Lustige war auch, dass ich so viel gebacken habe und ich war ja ganz allein im Haushalt, dass ich danach meine vielen Challot verschenkt habe. Ich habe die Leute dann geschrieben, kommt sie doch bitte abholen. Weil dann stand man mit der Maske an der Tür und hat sich die Sachen so überreicht. Das war sehr nett. Das war sehr nett. Und natürlich normale Kochkurse aus Israel jetzt, weil ich in Israel bin. Aber diese Kochkurse sind ja nicht nur adressiert an deutsch sprechende Personen, sondern ich rede auch perfekt Englisch. Und das nützt mir hier vor allem, weil ich viele Kurse in Englisch abhalte.
Ich wollte nur fragen, also in Wien, wie groß ist denn die Nachfrage bzw. das Interesse an Kochkursen?
Vor Covid-19-Problematik hat es einen sehr großen Andrang für koschere Kochkurse gegeben. Es hat langsam angefangen, aber Gott sei Dank, die Leute waren alle sehr zufrieden und es hat sich herumgesprochen. Ich habe ja nicht nur aschkenasische Küche angeboten, sondern auch Rezepte aus der ganzen Welt. Jüdische Küche ist ja weltweite Küche, eine globale Küche, wenn man so sagen kann, weil Juden ja auf der ganzen Welt leben und gelebt haben und die Rezepte der jeweiligen Länder adaptiert haben auf Koscher. So gibt es Rezepte aus Syrien, aus dem Irak, aus dem Jemen. Es gibt Rezepte aus Israel. Die israelische Küche ist auch eine Melting Pot Küche, weil so viele Immigranten sich in diesem Land gefunden haben. Und das hat sich wieder mit der Küche des Landes vermischt. Dann die ganze jüdische Küche aus Russland, aus den ex-osteuropäischen Ländern, aus der österreichischen Monarchie. Es gibt sehr viele Parallelen auch. Ich nehme jetzt nur das Beispiel vom Apfelstrudel. Apfelstrudel ist ein typisches Wiener Gericht. Alle Touristen, alle israelischen Touristen, die nach Wien kommen, wollen Apfelstrudel essen. Apfelstrudel ist aus ganz feinem Teig gemacht. Diesen Teig, der wird schon, ich glaube, kurz vor Ende 17. Jahrhunderts wird ein Milliram-Strudel händisch in ein Kochbuch eingetragen. Den kannst du auf der Bibliothek in Wien sehen, das Rezept. Und das kam vielleicht wegen von der Türkenbelagerung, weil auch die Türken diesen Filo-Teig haben und Baklava-Teig und diese Rezepte. Du findest diesen Teig im ganzen Balkan und auch in Wien. Ja? Und ich finde, das ist ein Beweis dafür, dass sich die Speisen mit der Entwicklung, ich will jetzt nicht Völkerwanderung sagen, aber mit der Entwicklung durch das Reisen, durch Familienverbindungen, wenn jetzt eine jüdische Familie zum Beispiel in Italien gewohnt hat, viele italienische Juden sind persischen Ursprungs, ja, dann haben sie ihre Rezepte nach Italien mitgebracht und vielleicht gab es in Norditalien Juden, die mehr von der aschkenasischen Seite her waren. Dann haben sie gemeinsam geheiratet und so haben sich Rezepte vermischt. Mhm. Es gibt sehr viele Geschichten über das, über Gewürze, zum Beispiel der Gewürzhandel, der Gewürzmarkt. Vor hunderten Jahren wurde auch sehr, sehr viel von jüdischen Händlern betrieben. Ein Beispiel, ja, so wie Stoffe. Stoffe wurden sehr viel von jüdischen Händlern vermarktet, aber auch Gewürze. Und das ist natürlich das Rezepte austauschen, das Rezepte behalten, aufschreiben, sammeln. Das finde ich ist so interessant. Das hat ein bisschen für mich eine Art von, wie kann man das sagen, Küchenmatriarchat. Ist das ein gutes Wort?
Ich glaube, heutzutage kann man das gut verwenden, ja.
Ja, darf man das sagen, weil sich so viele Rezepte immer wieder leicht verwandeln von Generation zu Generation. Und heute dürfte man vielleicht sogar auch schon sagen, Globalisierung der Rezepte, weil wir früher nur Lebensmittel verwendet haben, die in der Saison zu kaufen waren. Zutaten, die man nur im Land gefunden hat. Heute findet man übers ganze Jahr alle möglichen Lebensmittel, Obst, Gemüse, Zutaten wie Granatapfelsirup, Dattelsirup, Kräuter aus dem fernen Osten findet man jetzt in Wien. Das heißt, auch hier kann man jedes Rezept nachkochen und man hat in den Gruppen wie Facebook und Instagram leichten Zugang zu sehen, was jetzt in Indien gekocht wird oder was jetzt meine Freundin, die nach Sydney geflogen ist, gerade isst. Und dadurch kann man auch sagen, das ist Globalisierung. Es gibt dieses Abwarten, das Enthalten gewisser Nahrung, das gibt es heute nicht wirklich. Was wohl da im Raum steht, ist koscher. Das Wort koscher ist eine gewisse Limitierung. Eine Limitierung aus der großen Auswahl des Angebots müssen wir, diejenigen, die koscher essen, koscher halten, müssen wir eine Auswahl treffen. Das ist wohl eine gewisse Limitierung.
Meine Frage wäre auch noch, weil du vorhin schon gesagt hast, dass viele nicht-jüdische Teilnehmer und Teilnehmerinnen an deinen Kochkursen teilgenommen haben oder immer noch teilnehmen. Wie reagieren die Leute auf diese ganzen komplexen koschernen Regeln und fällt dir vielleicht eine lustige Geschichte aus deinen Kursen ein? Ein Beispiel, was du vielleicht so mal erlebt hast, was dich überrascht hat oder so?
Ich sage bei mir bei Tisch oder in der Küche immer wieder, es gibt keine dummen Fragen. Schon gar nicht von Leuten, die zum größten Teil von denen, die zu mir kochen, kommen oder kamen, auf diesem Gebiet völlig unwissend sind. Es ist eine Aufgabe, die ganzen koscheren Werdegänge von was ist koscher? Die Definition selbst ist die Zubereitung koscherer Produkte in koscheren Kochutensilien, in einer koscheren Manier. Da muss man sich daraus eine Logik bilden, ja. In der Küche hat es nie Problem gegeben, vielleicht nur bei manchen Leuten, die nicht wirklich gut kochen können, die sind Anfänger, völlig unwichtig. Sie haben ja auch Spaß bei mir. Aber bei Tisch kamen sehr oft sehr interessante Fragen zutage. Und dass man jetzt so wirklich abweichende Diskussionen hatte, ich kann mich jetzt nicht wirklich an etwas Typisches erinnern, aber zum Beispiel die Erklärung, ja, dass ein Baum, das ist sehr schön, dass ein Baum oder ein Strauch, der Früchte trägt, erst die Früchte konsumiert werden dürfen nach seinem dritten Jahr. Das heißt, solange es ein junger Strauch ist, solange er noch ein kleines Kind ist, ja, darf man keine Früchte von ihm pflücken, vom Strauch. Und da sehe ich den Vergleich so schön in der Parallele zum kleinen Buben, der seine Pies hat und zum ersten Mal, wenn er 3 Jahre ist, seinen kleinen Talis bekommt. Du weißt, den kleinen Gebetsmantel, den man unter dem T-Shirt trägt und so, mit dem Zizit zum dritten Lebensjahr. Und warum? Weil er dann weiß, was es bedeutet. Mit 3 kann man einem Kind schon etwas erklären. Und diese Parallele fand ich sehr schön. Das habe ich denen dann auch erzählt bei Tisch. Und man muss etwas erklären können, damit man die Logik eines Gesetzes versteht. Manchmal versteht man die Logik eines Gesetzes nicht. warum das so war und warum es damals so entschlossen wurde. Aber es hat alles Kopf und Fuß, für mich jedenfalls.
Vielleicht noch, weil du vorher schon so viel über diese ganze internationale Verbundenheit von Rezepten und Speisen gesprochen hast. Wir haben nachgelesen, du hast ja auch eine sehr spannende Biografie. Du hast in Belgien, in Frankreich und Kanada gelebt. Und mich würde es interessieren, hast du dich dort auch mit den jüdischen Gemeinden und jüdischen Menschen verbunden? Und hast du vielleicht irgendwelche Kulturschocks beim Essen oder bei anderen Traditionen verbunden mit Essen erlebt?
Das ist eine gute Frage. Also als Wienerin bin ich ja nicht direkt nach Belgien gekommen, sondern ich habe lange Zeit in Frankreich gewohnt. Erstens war ich in einem französischen Internat, dann habe ich studiert in Paris. Und das war eigentlich meine interessanteste Zeit, weil man ja alleine ist und alles Mögliche ausprobieren kann. Wenn man alleine wohnt, kann man sich ja jedes Rezept, das man sich wünscht, wenn man gerne kocht natürlich, selber kreieren. Und vom Moment an, dass man da verheiratet ist oder mit Freunden bei Tisch sitzt, muss man ja ein bisschen aufeinander achten, was die Leute so gerne haben. Frankreich war für mich wie ein Schlaraffenland, weil ich in der Nähe eines Marktes gewohnt habe, in der Rue Mouffetard, au 5e Arrondissement, im 5. Bezirk in Paris. Und es war auch ein Teil afrikanischer Markt. Natürlich habe ich dort nichts gekauft, weil es war größtenteils getrockneter Fisch und verschiedene Früchte, die ich nicht kannte. Also da habe ich mich nicht so richtig hineingelebt, nein. Dann in Belgien, wie ich meinen Mann kennengelernt habe und jung verheiratet war, habe ich etliches ausprobiert und wirklich das Kochen entdeckt für mich, weiter ausgebreitet, weiterentwickelt, und wir hatten immer sehr viele Gäste. Was mir von Belgien übrig bleibt im Gedächtnis, ist, dass die jüdischen Belgier wahnsinnig gerne Hering essen. Der Hering aus Holland, der frische Hering, der grüne Hering, der gesalzene Hering, egal. Hering muss auf den Tisch am Schabbat oder während der Woche mit Cracker oder mit Challah. Und Hering, wenn man so an Hering denkt, das ist ja auch der Fisch der armen Leute immer schon gewesen, weil Hering ja sehr lange gehalten hat in der Salzlacke. Das konnte man immer wieder kaufen. Ja, also ich rede jetzt nicht von heute, sondern noch vor dem Zweiten Weltkrieg, noch im Jahrhundert, noch davor auch, war Hering ein Fisch, den man immer essen konnte. Deswegen gibt es auch so viele Witze über Hering und so weiter in den jüdischen Witzen. Das hat mich, also das, keine Feier ohne Hering. Und dann ist mir aufgefallen, dass gefilte Fisch, das ich sehr gerne zubereite, und bei uns muss gefilte Fisch am jeden Freitagabend am Tisch stehen, dass gefilte Fisch in Belgien bei der Community mit Mayonnaise gegessen wird. Das war für mich ein Schockerlebnis, aber inzwischen habe ich mich auch daran gewöhnt. Ich mische dann den roten Creme mit der Mayonnaise zusammen. Das wird dann so pinkfarben und das schmeckt super. Und in Amerika kann man auch Crayonnaise kaufen. Crayonnaise, das ist Mayonnaise mit Creme gemischt. Schmeckt auch gut. Aber die ist dann weiß. Ja.
Stimmt.
Kanada, unwichtig. Ich kann mich nur erinnern, dass es dort riesige Eisschränke gab. Alle Appartements hatten riesige Eisschränke. Warum? Weil es dort so kalt ist. Die Leute gehen nicht einkaufen. Sie fahren einmal in der Woche mit dem Auto in den Supermarkt, packen alles zusammen und schieben das in ihren Eiskasten und dann sitzen sie nur noch zu Hause. Deswegen, das war ein sehr interessantes Erlebnis.
Das ist von meiner Erfahrung auch als Amerikaner in den USA. Wir haben immer so große Kühlschränke und ich vermisse sie ein bisschen manchmal, wenn ich immer so einen kleinen Kühlschrank habe. Ich habe nicht genug Platz für meine Sachen. Cool, danke für diese Informationen, wo du gewohnt hast und diese Unterschiede. Das war sehr interessant. Ich hatte noch eine andere Frage. Also jetzt ein bisschen mehr zu Kochen. Und ich weiß, also von meiner Erfahrung, ich habe Schwierigkeiten zum Kochen manchmal. Und ich habe ein bisschen Angst davor, manchmal in der Küche zu gehen und etwas Neues zu machen. Aber ich will mehr lernen, wegen meiner Familie und auch, weil ich ich weiß, es gibt bestimmte Gerichte in jüdischen Kultur und ich möchte ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln gehen und das ein bisschen besser verstehen. Hast du vielleicht ein paar Tipps für mich und andere Leute, die dieses Problem haben, wie man langsam und leicht anfangen kann mit dem Kochen?
Die Frage stellt sich zuerst, möchte man eine koschere Küche? Man kann jüdisch kochen und Erinnerungen erwecken aus der Vergangenheit, aus Familie, die Familienrezepte kochen. Man kann, es ist ja so, es gibt dieses, man sagt La Madeleine de Proust. Proust war ein französischer Schriftsteller und er hat sich immer wieder an die Madeleine seiner Mutter erinnert. Seine Mutter hat ganz kleine Küchlein gebacken aus Butterteig. Und jedes Mal, wenn er daran gerochen hat, irgendwo in einer Bäckerei, hat er an seine Mutter gedacht. Ja? Mhm. Und das ist dieser, das ist unser innerer Drang, die Liebe zu dem, was wir schon kennen oder was wir entdecken wollen, was zu unseren Wurzeln gehört. Ja? Und das meinst du. Man kann jetzt kochen, um seine Vergangenheit zu ehren, seine Wurzeln zu ehren. Und da muss man nicht unbedingt koscher kochen. Aber man sollte doch bedenken, dass, ich gebe dir ein Beispiel. Du kannst jetzt schon zum Beispiel üben, ein Charoset für Pessach. Im Pessach Seder auf der Kara hast du Charoset. Das ist eine Mischung von etwas Süßem, fein gehackten Nüssen, etwas Rotwein. Da kann man Datteln dazu mischen, da kann man Honig hineinmischen. Geriebenen Apfel geben viele Leute hinein. Und es ist auch bei verschiedensten Kulturkreisen der jüdischen Welt anders zusammengestellt. Und du suchst dir das, was dir am besten gefällt. Du gehst aufs Internet und schaust hinein, Charoset, und dann machst du es dir und es ist kalt. Aber es hat etwas, es ist ein Gericht, das über 5000 Jahre besteht. Verstehst du?
Ja.
Ich meine, das ist jetzt meine Schätzung, weil es ja seitdem Pesach gefeiert wird, sich am Tisch befindet und dazugehört auf die Pesachplatte. Und es erinnert an den Lehm, den die Juden fabriziert haben, mit ihren Füßen getreten haben, um die Pyramiden bauen zu können. Dieses Gericht, Charoset. Und es hat auch eine dunkelbraune Farbe, weil wenn du Apfel lange stehen lässt draußen, dann wird er dunkler, ja? Muss süßlich sein, es muss patzig sein, wie Lehm. Und es hat Geschichte, das kannst du schon mal machen. Und dann kannst du den Pesach gleich auf deine Pesach-Sederplatte dazu tun und sagen, ich habe das gemacht. Ich schlage vor, man beginnt mit kleinen Gerichten. Zum Beispiel typisch jiddisch ist Eiersalat, Zwiebel mit Ei. Gehackte Eier, frisch geschnittene Zwiebel, das mischt man in einer Ratio von 3:1, würde ich sagen. 3 Eier und eine kleine Zwiebel, ganz klein gehackt. Gibst du ein bisschen Öl drauf, Salz, wenn du willst, Pfeffer. Wenn du gerne Mayonnaise hast, tust du jetzt noch ein bisschen Mayonnaise hinein, dass es cremiger wird, aber es muss nicht sein. Und das ist ein typisch jüdisches, aschkenasisches Vorspeise. Wenn du auf mein Instagram-Konto gehst, mein Instagram-Konto heißt ja auch Maschis Delischkes. Auf meinem Instagram-Konto kannst du sehr viele Rezepte nachlesen. Nicht immer, weil manchmal schreibe ich dazu, schick mir eine E-Mail, ich schicke dir das Rezept. Ja? Ich bin jetzt auf Instagram schon über 3 Jahre, das heißt, zu jeden Feiertagen gibt es Rezepte, wenn man zurückscrollt. Ich muss sagen, die jüdische Küche, vor allem wenn man sie koscher haltet, ist nicht so einfach. Aber wenn man die Möglichkeit hat, selbst in der kleinsten Küche kann man koscher halten. Ich kenne Leute, die haben 2 Plastikwaschbecken, die sie jeweils austauschen in dem Einzelwaschbecken. Ich kenne Leute, die waschen alles in der Hand. Sie tun es nicht in die Abwasch, sondern waschen, halten die Teller oder die Dinge in der Hand oder legen es auf ein Tuch und dann spülen sie es ab, damit sie es nicht in die Abwasch hineinstellen müssen. Es hat alles, es ist nicht so leicht, ja. Mhm. Aber auch das, es waren auch Leute bei mir, es waren auch Leute bei mir auf Kochkurse, sind mehrere Male gekommen, die zu einem Giur sich entschlossen haben und am Wege waren, den Übertritt zu vollziehen. Also waren auch solche Leute, solche Personen bei mir, um zu sehen, wie die koschere Küche ausschaut, um sich ein Bild machen zu können, um etwas dazu zu lernen eigentlich auch.
Super, cool. Danke für die Tipps und ich freue mich sehr, deine Instagram-Page zu suchen, also die alle Rezepte, zum Beispiel für Pesach.
Weil wir eben schon gerade beim Thema Pesach waren, würde uns interessieren, hast du vielleicht irgendwelche speziellen Tipps für diesen Pesach, den wir wieder zu Hause verbringen werden? Hast du vielleicht irgendwelche neuen Rezepte oder was man jetzt essen soll? Außer Matzah die ganze Woche.
Es gibt im Moment, es gibt immer wieder, wie nennt man das, wenn sich etwas plötzlich wie ein Fegefeuer übers Internet verbreitet?
Ich weiß nicht genau.
Warte mal.
Naja, es wird viral das, oder so.
Also, yeah, it goes viral.
Viral, genau. Viral.
Genau.
Ja. Es gibt verschiedene Sachen, die viral sind. Zum Beispiel war vor 2 Jahren, ich habe angefangen mit dieser israelischen Küche vor 3 Jahren und ich habe Shakshuka gemacht, war das in Wien noch ganz neu. Ja? Und sind alle zum israelischen Breakfast zu mir gekommen, das muss man lernen, das müssen wir machen, verschiedene Salate. Shakshuka hat sich dann verbreitet und ist viral geworden. Du kannst heute Shakshuka in vielen Restaurants essen in Wien und wurde auf dem Internet über Instagram, wow, das hat geboomt. Dann gibt es jetzt ein Rezept mit Tomaten und Feta-Käse mit Spaghetti im Ofen. Habt ihr das vielleicht schon mal gesehen? Das
ich
ist
nicht.
Jetzt auch viral, weil sich das alles vermischt im Ofen. Du brauchst nur einmal durchrühren und schon ist die Sauce fertig.
Ah.
Und das neueste Viral, kann ich euch jetzt sagen, Pesach bezogen, ist eine Matze kurz in warmem Wasser tränken, so damit sie weich und biegsam wird. Ja? Ein bisschen auf ein Küchentuch legen, ja? Soll ja nicht ganz nass sein. Und dann tust du sie, du musst sie einmal einschneiden, damit du sie klappen kannst. Du stellst sie dir vor, 4 Viertel und belegst jedes Viertel anders. Nehmen wir an, 1 Viertel mit Banane, 1 Viertel mit Schokolade, 1 Viertel mit Kokos, Erdbeeren, wie du es gerne hast, dann beginnst du zum Klappen. Klapp ich auf die Schoko, klapp ich auf die Erdbeere, klapp ich auf den Kokos. Du hast davon ein Eckerl gemacht, ja? Das wendest du im Ei und backst es wie French Toast in der Pfanne,
oh.
Ja? Und wenn sie das durchschneiden, ist das ein Traum, weil sich das alles miteinander verbindet. Es ist ein bisschen crunchy, es ist süß, du hast ein komplettes Frühstück oder eine Jause und dasselbe kannst du machen, du kannst jetzt eine Matze-Pizza machen. Eine Seite, 1 Viertel belegst du mit Käse, 1 Viertel belegst du mit Tomaten, 1 Viertel belegst du mit Parmesan und 1 Viertel mit Pesto. Du schneidest einmal in 1 Viertel ein und beginnst von dieser Seite 1 Viertel und dann klappst du übers nächste Viertel und dann übers letzte Viertel.
Ja, es klingt wie ein Bastelprojekt.
Ja, aber es ist sehr
aber praktisch, viel köstlicher.
Weil alles leckerer. Aufeinander liegt. Du musst sie nicht schneiden, nur einmal einschneiden und dann beginnst du mit dem Überlappen der Matzah und dann tust du das Backen. Wenn du aufschneidest, der Käse rinnt und es ist Pizzageschmack und du hast noch Majoran drinnen oder was weiß ich, welche Kräuter. Und es ist ein super, es ist ein Essen.
Mhm.
So wie ein Toast. Ja?
Das klingt sehr gut. Ja, weil ich habe immer so viele Matzes übrig. Ich weiß nicht genau, was zu tun. Aber diese zwei klingen sehr gut.
Ja, oder du machst Matzebrei. Matzebrei, das ist zerbröselte Matze. Kurz eingeweicht. Bisschen heißes Wasser drüber gießen. Nicht mal eine Minute warten. Ein bisschen ausdrücken das Wasser. Und dann gibst du das hinein in 2 geschlagene Eier. Gibst ein bisschen Butter hinein. Also schon erwärmte Butter, ja, flüssige Butter hinein, ein bisschen Zucker, Zimt, was weiß ich, ja. Und dann backst du das aus und machst kleine Küchlein.
Mm, super.
Ja, du kennst ja das System von Latkes. Kennt ihr Latkes?
Ja, ja.
Mhm.
Das sind Latkes, auf die Art von Latkes mit Matze Brösel, also größere Stücke von Matze, die sich im Ei fangen. Das schmeckt auch sehr gut. Das kann man auch salzig machen und dann belegen mit, was weiß ich, mit Entenleber. Oder mit. Man kann es ja machen, fleischig oder milchig. Ja? Mhm. Ich koche sehr viel mit Hafermilch, Sojamilch, manchmal auch Kokosmilch. In der jüdischen Küche, wenn man koscher haltet, sind diese neuen Produkte, die neuen Produkte unserer Gesellschaft, so wie Hafermilch oder Sojamilch, ideal, weil du kannst sehr vieles nachkochen, ohne Milchprodukte zu verwenden. Pesach kommt, ihr werdet nicht, wie wird man bei Tische sitzen? Darf man sich Familie einladen? Wie wird das sein?
Also ja, die Regelungen sind immer noch so, dass man nur aus einem, glaube ich, einem zweiten Haushalt sich treffen können. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich alleine feiern werde mit meinem Mann, meine Hunde und meine Katze alleine zu Hause.
Der Ursprung des Festes Pesach ist ja ein Fest der Freiheit. Ein Fest des Auszugs aus Ägypten und das Fest der Freiheit. Und wir sitzen alle eingemacht und feiern die Freiheit, die wir im Moment leider nicht haben. Aber es handelt sich ja nur um die persönliche, statische Freiheit, nicht um den Geist und das Intellekt, um unsere Gedanken. Da können wir ja, da sind wir Gott sei Dank frei.
Ja, also schauen wir vielleicht dann zu der Zukunft, ja, und vielleicht nette Sachen, worauf wir freuen können. Was hast du dann vor in den nächsten Monaten oder in dem nächsten Jahr für deinen Kursen oder sonstige Angebote, andere Sachen in deinem Leben?
Also was mich wahnsinnig interessiert, ist ein Angebot, wenn ich in Israel bin, ein Angebot an ausländische Touristen, einen Shabbat bei Tisch in einer jüdischen Familie mitfeiern zu können. Das ist jetzt ein Projekt von mir, das aber momentan noch nicht stattfinden kann. Ich möchte sehr gerne jungen Müttern helfen, die nicht gerne kochen oder nicht gut kochen oder auch keine Zeit zum Kochen haben, Kost für ihre Kinder. Ich möchte das ist ein Programm, ja, dass man zwei, dreimal in der Woche Fixmenü bei mir abholen kann. Vor allem kindergerecht. Das heißt nicht scharf, nicht kindergerecht, weil Mütter haben gerne, dass das Kind frisch ist, aber sie haben keine Zeit, um etwas zuzubereiten, anders als dass der Mann ist und so weiter. Und in Israel arbeiten sicherlich 80% aller Mütter. Es gibt meistens beide Ehepartner im aktiven Leben. Also da ist einiges nachzuholen, finde ich. Und ich werde, so Gott will, Ende April für ein paar Wochen in Wien sein und habe jetzt schon Anfragen für Kochkurse. Ich hoffe, es wird die Möglichkeit bestehen, zu mir zu kommen, also live zu mir zu kommen. Ich bin ja schon zweimal geimpft. Das ist der Vorteil, dass ich jetzt einen grünen Pass besitze, der mir so gesagt erlaubt, öffentliche Plätze zu besuchen, obwohl wir hier immer Maske tragen und ich auch meinen Abstand halte. Ich kann nur sagen, wenn man jetzt Zoom-Kurse macht, Kochkurse über Zoom, es ist genauso interessant. Man lernt sehr viel dazu. Man muss natürlich mehr Hand anlegen, weil man ja alles selber machen muss, wenn man Zoom-Kurs macht. Aber es ist lustig und wir haben so viele Themen. Man kann so viele Fragen stellen und wir können über den Ursprung des Gewürzes reden bis hin zum Einhalten des Feiertages und. Also da gibt es kein Limit.
Das ist auch international dann möglich eigentlich.
Ist international möglich. Ihr könnt die Kurse sehen auf meiner Homepage. Also es ist immer wieder maschisdelischkes.com. Es ist meine Homepage und da sind alle möglichen Kurse einzusehen. Das ist eine Zusammenstellung der Kurse, die bereits abgehalten wurden, mit verschiedensten Themen wie persisch-jüdische Gerichte. Ah, das wollte ich noch kurz sagen. Der neue Boom ist Tadik. Tadik ist persischer weißer Reis mit einer dicken Kruste. Der wird so lange gekocht, bis das Öl im Topf den Reis von oben karamellisiert und dann wird das ganze Gericht gestürzt auf einen großen Teller. Da ist unten der weiche, schöne Reis, der fluffige, und oben ist dann eine dicke Kruste, die wundervoll schmeckt. Und das ist jetzt auch eine Art von Gericht, muss ich sagen, das die aschkenasischen und die sephardischen Juden miteinander verbindet, weil das alle sehr gerne essen. Und zum Abschluss, wenn ich kurz sagen darf, es gibt ein neues Wort, das sicherlich bald boomen wird, und das heißt Aschkefardi.
Super.
Aschkefardi.
Super.
Ja?
Ja.
Das kommt immer mehr, wir wachsen zusammen, das. Es ist so. Wir wachsen zusammen.
Das heißt, du bleibst, also du bist eigentlich in Israel, aber eigentlich bist du auch in Wien dann wieder, oder?
Ja. Durch diese Auflagen bedingt konnte ich nicht so viel reisen wie sonst, aber ich habe meine ganze Familie hier, aber mein Herz, das kulturelle Herz, sagen wir so, ist sehr stark mit Wien verbunden, weil ich liebe Musik, ich gehe gerne ins Theater, die Grünanlagen, die Parks sind hervorragend. Ich habe noch so viele Freundinnen und Freunde drüben, aber wenn man sich hier länger aufhaltet, gibt all das, was ich in Wien so liebe, gibt es hier eigentlich auch. Das Angebot ist riesig, nur im Moment ist es halt sehr limitiert.
Danke, das wirklich danke für alle deine Einblicke, Tipps und Ideen und Geschichten. Ich glaube, es war auch für unsere Hörer und Hörerinnen sehr visuell, und ich hoffe, dass jetzt natürlich alle Hunger haben und auch gleich auf dein Instagram-Profil gehen.
Ja, gerne. Ich koche für mein Leben gern und ich spreche für mein Leben gern. Und das kombiniere ich eben mit diesen Kochkursen. Ja.
Ja, bestimmt. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war sehr schön, dich kennenzulernen und über Essen zu sprechen.
Ich würde mich freuen, dass wir uns in Wien sehen.
Ja,
das wäre schön.
Ja, das wäre nett.
Danke dir.
Liebe Grüße nach Israel.
Und für euch koscher Pesach oder Pesach Kasher und Vesameach, ein freudiges und koscheres Pesachfest.
Danke, Maschi.
Also alles Liebe rüber nach Wien. Ciao.
Alles Liebe. Tschüss.
Baba.
Danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns wie immer über das Feedback, neue Ideen und Vorschläge. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen und auf allen Social-Media-Kanälen. Bitte folgt uns dort. Und stay tuned. Shabbat Shalom und Pesach Sameach.
Shabbat Shalom, Pesach Sameach.